Sie haben es noch im Ohr. Wer sich wegen meiner Worte oder wegen mir schämt, für den werde ich mich auch schämen, wenn ich komme in der Herrlichkeit Gottes, wenn ich komme mit den Engeln Gottes als Gefolgschaft. Für die Jünger war diese Aussage von ihrem Herrn gewaltig. Er spricht von einer anderen Welt, von der jenseitigen Welt. Er spricht von einer Herrlichkeit und von einer Macht, die sie nicht ahnen können. Und nun, wie geht es weiter? Der Herr Jesus will ihnen eine Hilfe geben. Er will ihnen eine Hilfe zum Glauben geben. Manche Leute meinen, dass Glaube ohne Nachdenken und ohne Hinweise geschehen muss. Manche meinen, ja, man muss halt glauben und ja, das muss einfach so passieren. Es ist nicht so in Gottes Gedanken. Gott verlangt nicht einen Glauben einfach ins Ungewisse. Gott gibt Hilfen, damit der Mensch glauben kann. Warum hat Gott den Johannes, den Täufer, überhaupt geschickt? Warum kam Johannes, der Täufer? In Johannes Kapitel 1, Vers 7 heißt es, dieser, also es geht hier um Johannes den Täufer, kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben. Und das Licht ist der Herr Jesus. Damit, und das ist der Grund, alle durch ihn glauben. Johannes sollte also mit seiner Person auf den Herrn Jesus hinweisen und somit der Bevölkerung eine Hilfe geben. Er ist der Messias. Wieso offenbarte sich der Herr Jesus dem Thomas? In Johannes 20, Vers 27, da steht, dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Übrigens, fünfmal finden wir im Johannesevangelium die Worte, damit ihr glaubt. Der Herr Jesus wartet zum Beispiel, bis Lazarus, sein Freund, gestorben ist. Er hatte vorher eine Krankheit gehabt und dann ist er gestorben und er weckt ihn erst dann auf mit der Begründung, damit ihr Jünger glaubt. Steht in Johannes 11, Vers 15. Der Herr Jesus kündigt den Verrat von Judas an, damit die Jünger, die das ja gehört haben, glauben können, dass wenn der Herr Jesus verraten wird, dass es doch alles seinen Gang läuft. Das steht in Johannes 13, Vers 19. Der gleiche Grund, damit ihr glaubt, steht in Johannes 14, Vers 29, als der Herr Jesus die Kreuzigung ankündigt. Johannes, der Jünger von Jesus, berichtet später über die Kreuzigung mit dem Hinweis, dass die Leser glauben können. Also Johannes 19, Vers 35 und das ganze Johannesevangelium selbst, die Wunder, die darin geschrieben stehen, heißt am Ende, Johannes 20, Vers 31, damit ihr glaubt. Also das alles soll mal deutlich machen, Gott will uns Hinweise geben, will dem Menschen grundsätzlich Hinweise geben, damit er glauben kann. Ein Glaube ohne Grundlage ist nie die Absicht Gottes und wird von uns Menschen nicht verlangt. Sicher, Gott beweist nicht alles bis zum Letzten und doch hilft er beim Glauben. Hier sagt der Herr Jesus, und da sind wir im Markus-Evangelium, Markus-Evangelium Kapitel 9, kurz vorher sagt der Herr Jesus, dass er einmal in Herrlichkeit kommen wird. Die Jünger haben das gehört. Und was sollen jetzt die Jünger tun? Naja, sie sollen glauben. Sie sollen glauben, dass Jesus einmal in Herrlichkeit kommen wird. Und jetzt gibt der Herr Jesus unaufgefordert eine Hilfe, dass die Jünger es leichter haben, dies zu glauben. Ich lese den Text aus Markus Kapitel 9, Verse 1 bis 10. Markus Kapitel 9, 1 bis 10. Und er, es geht hier um den Herrn Jesus, sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich in Kraft haben kommen sehen. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes zu sich und führte sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt. Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia und Mose, die redeten mit Jesus. Und Petrus begann und sprach zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. So lass uns 3 Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Da kam eine Wolke, die überschattete sie, und aus der Wolke kam eine Stimme, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Als sie aber vom Berg herabgingen, gebot er ihnen, niemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Und sie behielten das Wort bei sich und besprachen sich untereinander, was das Auferstehen aus den Toten bedeutet. Das ist unser Bibeltext. Der Herr Jesus fängt es ja so an, indem er sagt, es werden einige, die jetzt mit mir in Kontakt sind, direkt, die mich jetzt sehen, nicht sterben, bis sie das Reich Gottes gesehen haben in Kraft. Der Herr Jesus hat oft vom Reich Gottes gesprochen. Einige Zitate. Markus Kapitel 1, Vers 15. Die erste Botschaft, die Jesus gesagt hat, war die: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tue Buße und glaubt an das Evangelium. Es macht hier schon gleich am Anfang der Herr Jesus deutlich, es geht um Gottes Reich. Es geht um Gottes Herrschaft, auf die sich der Mensch einstellen soll. Er wird hier nicht groß gefragt, möchtest du das? Sondern es wird direkt aufgefordert, das Reich Gottes ist nahe, du musst dich darauf einstellen, bitte kehr um, tu Buße. Wird nicht gefragt, möchtest du Buße tun? Na, du sollst Buße tun. Ja? Denn Gottes Reich bricht jetzt in diese Welt ein. Matthäus 12, Vers 28, da sagt hier der Herr Jesus: Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Er macht deutlich hier, Gottes Reich bricht in diese Welt ein, und zwar mit seiner Person. Und er drängt das Reich des Bösen zurück mit seiner Gewalt, mit seiner Kraft. Er, konnte offensichtlich viele Menschen, die in den Bindungen Satans waren, befreien. Und das macht deutlich, Jesus ist derjenige, der das Reich Gottes ausbreiten wird. Aber es ist auch unmöglich, selbst in das Reich zu kommen, wenn man sein Hab und Gut über Gott stellt. Der Herr Jesus sagt einmal, Matthäus 19, Vers 24, ein Kamel kann leichter durch ein Nadelöhr eingehen, als ein Reicher ins Reich Gottes. Man wird auch nicht in das Reich Gottes eingehen können, wenn man sich auf seine eigene fromme Leistung verlässt, auf seine Religiosität. In Matthäus 21, Vers 31, da sagt der Herr Jesus, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Die Frage ist natürlich, warum sollte man erst Zöllner werden? Ist natürlich in diese Richtung gedacht, ein Zöllner damals, der machte nicht das, was Gott wollte. Er hat die Leute betrogen und er wusste um sein böses Herz. Und man braucht erst eine Erkenntnis über sein böses Herz. Und dann, dass man sagt, Herr, bitte vergib mir, ich kann dir nichts bringen, ich brauche deine Barmherzigkeit. Und das ist die Voraussetzung, dass man überhaupt für das Reich Gottes fähig ist. Wer stolz auf seine eigene Religiosität sich verlässt, ist für das Reich Gottes nicht brauchbar. Er geht nicht hinein. Jesus sagt, dass es für uns Menschen das höchste Ziel sein muss, um in das Reich Gottes zu kommen. Wo das Reich Gottes nicht ist, da ist einmal das Feuer der Hölle. In Markus 9, Vers 47 heißt es, wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiße es aus. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen habest und in das höllische Feuer geworfen wirst. Also das höchste Ziel für den Menschen ist, in dieses Reich zu kommen. Den Pharisäern antwortet der Herr Jesus in Lukas 17, Vers 20, das Reich Gottes kommt nicht mit Aufsehen. Das heißt, es fängt klein an. Man kann es noch übersehen, wie ein kleiner Samenkorn. Dem Nikodemus sagt er in Johannes 3, Vers 13, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so, in Klammer, wie er jetzt ist, ohne diese Neugeburt, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das Reich Gottes besteht sozusagen aus Bürgern, die neue Geburt erlebt haben und somit Christen geworden sind. Hier die Frage an dich: Bist du gewiss, dass du ein Kind Gottes bist? Dass dieses Reich Gottes auch für dich da ist und du Bürger dieses Reiches bist? Es geht hier um Leben oder Tod. In den Tagen zwischen der Auferstehung des Herrn Jesus und der Himmelfahrt, da war der Herr Jesus ja noch einige Zeit bei den Jüngern, da war ein großes Thema gewesen, ich lese es aus Matthäus Kapitel, aus der Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 3, dass er während 40 Tagen ihnen erschien und über das Reich Gottes redete. Also das war das Zentrum ihres Gesprächs. Wie ist das in Gottes Welt? in Gottes neuer Welt. Und genau dieses Reich wird einmal mächtig erscheinen. Und zwar dann, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Jetzt breitet es sich unsichtbar und unscheinbar aus, aber wenn Jesus wiederkommt, dann wird der Schleier aufgemacht. Und dann wird ja der Mensch sehen, wer wirklich regiert, wer wirklich die Herrschaft hat. Dann wird es wirklich für alle klar sein, wer der Herr aller Herren ist und wer der König ist, der über alle Könige regiert. Können die Jünger dies glauben? Wie gesagt, der Herr Jesus gibt ihnen eine Hilfe. Manche unter euch Jüngern, so sagt er, wird dies zu eurer Lebzeit mitbekommen. Genauer waren es Petrus, Jakobus und Johannes, die mit ihm auf den Berg gegangen sind. Was haben sie denn dort auf diesem Berg gesehen? Es heißt hier in Vers 2 am Ende, und er wurde vor ihnen verklärt und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee. Der Matthäus berichtet, dass auch das Gesicht des Herrn Jesus so leuchtete wie die Sonne. Ich war letzte Woche in den Bergen gewesen, habe auch ein paar Bilder gemacht. Und dann habe ich gedacht, ich selbst kann ja nicht in die Sonne schauen, aber meine Fotokamera kann in die Sonne schauen. Und dann habe ich einfach mal so ein bisschen in die Sonne fotografiert. Da habe ich gedacht, naja, dann schaue ich mir das eben mal auf meinem Bildschirm zu Hause an, wie das mit der Sonne ist. Also es ist wirklich sehr hell, aber wir wissen, die Sonne, das ist ja ein Geschöpf Gottes, ja. Gott hat die Sonne geschaffen und wir können nicht wirklich in die Sonne so mit unserem normalen Auge schauen. Brauchen wir schon eine Sonnenbrille oder irgendwas anderes? Und jetzt, wenn ich mir das so vorstelle, der Herr Jesus, sein Angesicht leuchtet wie die Sonne. Seine Kleider wurden so weiß, wie man es damals überhaupt nicht weißer hätte machen können. Petrus berichtet in seinem zweiten Brief in Kapitel 1 von dieser Stelle, Vers 16, da heißt es, denn wir sind nicht klugen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen von seiner herrlichen Majestät gewesen. Petrus spricht später darüber, über dieses Ereignis. Und er hatte den Herrn Jesus angeschaut und er sah nur eines: Das ist der König. Wirklich. Er ist der Starke, der Ewige. Ja, und zu dem Herrn Jesus kamen auch noch zwei andere Personen, so heißt es hier, Mose und Elia, die beiden Männer Gottes, durch die Gott dem Volk mächtig geholfen hat. Durch Mose kam das Volk Israel, ja, bis vor das Land. Josua hat es ja dann ganz reingeführt. Und Elia, durch diesen Mann hat Gott das Volk noch einmal zur Umkehr gerufen, mit einem starken Zeichen. Mose war ein Mann, der am Berg Sinai die Gesetzestafeln empfangen hat und hat so dem Volk die Worte Gottes weitergegeben. Und Elia war auf dem Berg Karmel und dort brannte sein Altar für Gott und machte somit ein deutliches Zeichen, Gott ist der Wahre, zu dem kehrt um. Und jetzt sind sie wieder auf einem Berg. Die alttestamentlichen Männer stehen neben dem Herrn Jesus und der Herr Jesus überstrahlt alles. Petrus war wieder der Wortführer gewesen, wie er es ja schon öfter war, und er macht einen Vorschlag, bleiben wir doch da. Wisst ihr, was mir dabei aufgefallen ist? Wenn das Reich Gottes sichtbar hereinbricht, dann will man nicht mehr weg. Petrus hat keine Sehnsucht mehr, etwas anderes zu wollen. Er wollte einfach das, was er jetzt erlebt, nur noch festhalten. Da will ich bleiben und nie mehr woanders hingehen. Wisst ihr, ich glaube, das ist auch ein Blick für unsere Zukunft, sofern wir dem Herrn Jesus gehören. Es gibt da kein Gedanke mehr an was anderes. Wir sind nach Hause gekommen. Jetzt sehen wir, worauf es wirklich ankommt und wer wirklich unsere tiefsten Bedürfnisse erfüllt. Dann sind wir vom Glauben zum erstaunten Schauen gekommen. Was geschieht dann auf diesem Berg? Lukas berichtet, dass Mose und Elia mit dem Herrn Jesus gesprochen haben. Sie haben von seinem Leiden in Jerusalem gesprochen. Das steht im Lukas Kapitel 9, Vers 31. Sie haben davon gesprochen, was der Herr Jesus durchmachen wird, bis er dann später erst zur Herrlichkeit kommt. Somit war dieses Erlebnis nicht nur eine Hilfe für die Jünger, sondern auch Gott, der Vater, hat sich seelsorgerlich um seinen Sohn gekümmert. Dass er deutlich macht, so wird es zwar werden, aber es geht weiter. Am Ende dieser Begegnung, so lesen wir es auch hier, spricht Gott, der Vater, selbst. Und er macht den Jüngern im Beisein von Mose und Elia eines deutlich. Er macht deutlich und sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Auf diesen sollt ihr hören. Auf Jesus hören. Ich denke, es gibt sehr wenig Christen, die so ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ich weiß nicht, ob überhaupt jemand unter uns ist, der Gott gehört hat, direkt gehört hat, dass er etwas gesehen hat mit seinen Augen von der jenseitigen Welt. Aber was sollen jetzt die Christen grundsätzlich damit anfangen? Was sollen sie lernen? Einmal, wenn Gott der Vater sagt, wo Mose und Elia nebendran standen, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört, dann macht er einmal deutlich, die Zeit von Mose und Elia ist vorbei. Der alte Bund neigt sich dem Ende. Jetzt, ihr lieben Jünger, hört auf Jesus. Er ist derjenige, der den neuen Bund stiften wird. Sein Wort ist gültig und übertrifft alles. Das Zweite, es geht jetzt um euren Gehorsam, ihr Jünger. Eine Erfahrung im Glauben, eine Erfahrung mit Gott hat nicht den Zweck, dass ich sagen kann, schaut mich an, ich habe dies erlebt. Das hat niemand anders, aber ich habe dies erlebt. Das hat nie diesen Zweck, sondern Wenn jemand eine Erfahrung im Glauben gemacht hat, hat es den Zweck, dass es heißt, und nun, lieber Jünger, sei gehorsam. Gehorche dem. Gott schenkt Erfahrungen nicht, damit er denjenigen, der diese Erfahrung hat, groß macht, sondern damit er denjenigen, dem er diese Erfahrung gegeben hat, dass er den zum Handeln aufruft. Den sollt ihr hören. Das Dritte, was mir hier aufgefallen ist, ist dies: Gott schenkt uns Christen manchmal eine Erfahrung, die zuerst uns alleine angeht. Der Herr Jesus sagt ihnen, redet erstmal nicht darüber. Ist ihnen vielleicht sehr schwer gefallen, aber es heißt, nun sagt mal nichts. Glaubenserfahrungen sind persönliche Führungen, die Gott mit seinem Kind geht. Die Jünger können nicht zu den anderen sagen, wir sind die Besseren, weil wir das erlebt haben, oder wir sind die mehr Geliebten, oder wir sind die, die mehr glauben. Deshalb haben wir diese Erfahrung auf dem Berg. Der Jesus hat die drei nicht aufgrund ihres tieferen Glaubens mitgenommen. Der Petrus hat ihn ja sogar vorher noch abhalten wollen, nach Jerusalem zu gehen, wo der Herr Jesus ihn sogar sehr scharf zurückgewiesen hat. Also es war nicht ein sehr glaubensstarker Petrus gewesen. Der Herr Jesus tat es vielleicht nicht wegen ihres großen Glaubens, sondern wegen ihres kleinen Glaubens. Kann genauso sein, wir wissen es nicht. Aber Glaubenserfahrungen wie hier sind nicht ein Zeichen der Glaubensqualität eines Menschen, sondern der Barmherzigkeit und der Souveränität Gottes. Er hat sie ausgewählt und sie durften das erfahren und somit ist es auch okay. Aber solche gewaltigen Erfahrungen sind auch nicht immer für die Öffentlichkeit gedacht. Die Jünger sollten sich bis zu einer anderen Glaubenserfahrung zurückhalten. Wann sollten sie erst davon sprechen? Steht in Vers 9. Dann, wenn der Herr Jesus auferstanden ist und die anderen das auch miterlebt haben. Denn diese Auferstehung überschattet oder überstrahlt sowieso alles. Es kann ein seelsorgerlicher Weitblick sein, wenn man besondere Erfahrungen mit Gott nicht weitergibt. Nicht alle Erlebnisse, die Gott einem Einzelnen von seinen Kindern schenkt, ist für andere da. Zuerst ist es der persönliche Weg, den Gott mit dem Einzelnen geht. Man muss sich nämlich auch fragen, was bewirkt dies, wenn ich es weiter sage? Bewirkt es vor allem, dass der Herr Jesus geehrt wird? Dass der Glaube und das Vertrauen zu ihm gefördert wird? Oder bewirkt es, dass ich mich selbst in den Mittelpunkt stelle? Nun, kaum hatten die Jünger sich, als sie noch auf dem Berg waren, sich an diese Situation gewöhnt, dann war sie auch schon wieder vorbei. Der Blick in das mächtige Reich Gottes dauerte nicht lange. Der Vorgang ist wieder zugegangen und sie sahen nur noch Jesus allein. Der Herr Jesus wieder als Mensch, als ihr Rabbi. Konnten sie aber jetzt glauben, dass der Herr Jesus einmal in Herrlichkeit kommen wird? Ich denke schon, das konnten sie. Sie haben ja einen kleinen Blick da hineintun dürfen. Hätten sie auch an die Auferstehung glauben können, von dem der Herr Jesus später spricht? Ja, sicher. Sie haben ja gerade auch Gott den Vater gehört, der ihnen sagte, das ist mein lieber Sohn, den hört. Das bedeutet, dem glaubt natürlich auch. Wenn es hier nun heißt in Markus 9, Vers 10, und sie behielten das Wort bei sich und besprachen sich untereinander, was das Auferstehen aus den Toten bedeute. Haben sich also gefragt. Dann dachte ich, wie ist das mit euch, mit uns? Wenn wir sagen, wir glauben auch, dass die Toten auferstehen, was glauben wir denn da? Ich meine, wir werden ja alle einmal sterben, aber wie denken wir denn darüber? Wie geht denn das? Ich möchte über die Auferstehung der Toten, das ist mein letzter Abschnitt, einige Gedanken dazu weitergeben. Und zwar an dem Beispiel des Herrn Jesus. Die erste Frage, wenn wir sterben, was stirbt? Als der Herr Jesus am Kreuz sein Leben hingab, da sagte er zu dem Mann, der mit ihm am Kreuz hing und der auch an ihn glaubte, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Zu Gott dem Vater sagte Herr Jesus, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Was stirbt somit, wenn der Mensch stirbt? Es stirbt unser Körper. Der Geist nicht. Der Geist beziehungsweise der unsichtbare Teil von gläubigen Menschen kommt zu Christus. Und zwar in sein himmlisches Paradies, kein irdisches. Nun, und wenn es nun heißt, wir glauben an die Auferstehung der Toten, was steht denn von den Toten auf? Wenn der Geist die ganze Zeit lebt, dann steht doch nur der Körper von den Toten auf. So war es bei dem Herrn Jesus. Und so wird es auch bei all seinen Glaubenden sein. Dass der Geist des Herrn Jesus nie tot war, können wir auch aus dem Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 17 und 18 nachlesen. Denn da sagt der Herr Jesus selbst, Johannes 10, 17 und 18, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit, und jetzt kommt es, ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Nun, im leiblichen Tod hat der Herr Jesus die Macht, sein leibliches Leben wieder zu nehmen. Das geht nur, wenn er in der jenseitigen Welt noch bei Bewusstsein ist. Sonst könnte er gar nicht selbst wieder zum Leben kommen. Genauso wie dass der Herr Jesus nicht das Leben genommen bekam. Manchmal denkt man ja, die Römer haben ihm das Leben genommen, als sie ihn ans Kreuz genagelt haben. Nein, er hat dort am Kreuz sein Leben gegeben, freiwillig. Er hing nicht dort wie ein armer Mann, der einfach nur noch warten muss, ja, bis er endlich stirbt. Sondern als er sagte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, hat er freiwillig sein Leben gegeben. Und wenn es nun hier heißt, dass er die Vollmacht hat, dieses Leben auch wieder zu nehmen, dann bedeutet es, er konnte selbst wieder hier als Mensch auf diese Welt kommen. Sicher, in der Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 24, da heißt es, der Vater hat den Sohn auferweckt. Im Römerbrief Kapitel 8, Vers 11 heißt es, der Heilige Geist hat den Sohn auferweckt. Aber hier heißt es im Johannesevangelium, dass er sich selbst wieder ins Dasein gebracht hat. Das bedeutet, dass der dreieine Gott bei der Auferstehung des Herrn Jesu beteiligt war. Was ist nun mit dem Leib Christi, der auferweckt wurde? Er wurde durch die Auferstehung verändert. Es war nicht mehr ganz genau der gleiche Leib wie vorher, sondern vorher war er verweslich und jetzt ist er unverweslich. Dass David über Christus gesagt hat, ist eingetroffen. Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Das bedeutet, er hatte vorher einen sterblichen Leib gehabt, aber bevor er dann verwest wurde, also verwest ist, ist er auferstanden. Und jetzt ist er nicht mehr in diesem Zustand. Vorher war er schwach, sein Leib. Jetzt ist er stark und herrlich. Und so wird es auch mit jedem auferweckten Körper, auch wenn er die Verwesung gesehen hat. Der Geist stirbt niemals und wird wieder zum Leib zugefügt. Warum? Weil wir eben Menschen sind und keine Geister. Gott hat uns so gemacht, mit Geist, Seele und Leib. Und ein neuer Körper wird uns bei der Auferstehung geschenkt. Vorher werden wir, sofern wir glauben und dann gestorben sind, ohne Leib bei dem Herrn Jesus sein. Und diese Begegnung ist sicher mehr als das, was die Jünger auf dem Berg erlebt hatten. Da haben sie den Herrn nur eine kurze Zeit, einen kurzen Augenblick strahlend in seiner Schönheit gesehen. Dort in der Ewigkeit wird dies immer während sein. Der Wunsch des Petrus, lasst uns Hütten bauen, das heißt, lasst uns hier bleiben, wird bei jedem Glaubenden glückselige Wirklichkeit sein. Es ist unsere Zukunft. Und als ich mir so Gedanken gemacht habe darüber, dachte ich, Martin, sind wir nicht Beschenkte? Sind wir nicht Leute, die glücklich sein können bei so einer Zukunft? Zusammenfassend möchte ich sagen, erstens, Gott hilft beim Glauben. Und da möchte ich all denen Mut zusprechen, die jetzt noch sagen, ich weiß nicht, wie das so mit dem Glauben geht. Mach aus diesem deinen Fragen ein Gebet und sag, bitte hilf mir beim Glauben. Ich habe es heute gehört, dass du ein Gott bist, der beim Glauben helfen kann. Bitte, hilf mir. Aber dann geh auch die guten Schritte. Vielleicht hast du schon so manche Hilfe bekommen. Zweitens, das Reich Gottes ist das, worauf der Mensch angelegt ist. Es ist besser, einäugig in das Reich Gottes zu gehen, wie mit beiden Augen in die Hölle. Darauf sind wir angelegt und dafür sind wir geschaffen. Des Drittens, Christus löst den alten Bund ab. Auf ihn hört. Hört darauf, was im Neuen Testament von ihm gesagt wird, was seine Jünger sagen. Und setzt es um. Viertens, Gottes Erfahrungen fordern immer zum Gehorsam auf und nie zur Selbstdarstellung. Und manche müssen wahrscheinlich auch verschwiegen werden. Für manche vielleicht nur eine Zeit lang, andere vielleicht sogar für immer. Der Apostel Paulus hat auch nicht von seinem Erlebnis im Himmel oder im dritten Himmel geschildert. Und das Letzte, das Fünfte, die Auferstehung der Toten ist die Auferstehung des Körpers. Der Glaubende, der gestorben ist, ist mit wachem Geist bei Christus. Von dort her lebt er und freut sich in der ewigen Gemeinschaft mit seinem Herrn. Ja, liebe Freunde, das wünsche ich euch allen. Amen.